Der Zorn Gottes, der ist real und er ist aktiv. Er findet im Hier und im Jetzt statt. Der Zorn Gottes liegt auf der gesamten Menschheit, auf denen, die Gottes Gerechtigkeit durch Ungerechtigkeit versuchen aufzuhalten. Das haben wir in den letzten 2 Sonntagen unmissverständlich gehört. Wir haben viel über Gottes Zorn lernen können. Wir konnten erkennen, dass es gerade dieser Zorn ist, der das Evangelium bedingt. Und deswegen schreibt Paulus auch viel darüber. Wir haben gesehen, dass Jesus starb für dich eine frohe Botschaft ist, weil es eben eine schlechte Botschaft gibt, nämlich Gottes Zorn liegt auf aller Ungerechtigkeit. Und zwar schon hier und jetzt. Wir konnten auch sehen, dass Gottes Zorn keine willkürliche Reaktion ist, irgendwie aus dem Affekt heraus, nur weil ihm irgendetwas nicht gefällt. So ist der Zorn des Menschen, so ist unser Zorn. Aber Gottes Zorn ist anders. Wir hatten das in der ersten Botschaft gehört, dass Gottes Zorn eben ein Teil seiner perfekten Eigenschaften ist. Genauso wie perfekt und genauso gerecht und genauso heilig wie Gottes Liebe ist, genauso gerecht und heilig ist sein Zorn gegenüber Sünde. Und wir konnten nicht nur sehen, dass Gottes Zorn gegenwärtig ist, sondern wir konnten auch den Grund dafür erkennen. Das war der letzte Sonntag. Schau ich nochmal Vers 21 von Römer 1 an. Dieser Vers fasst das nämlich wunderbar zusammen, weshalb Gott überhaupt zornig ist in dieser Welt. Und das ist Vers 21, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Obwohl jeder Mensch hier auf dieser Welt versteht, dass es einen Gott geben muss, und wir sehen das in der Tatsache, dass es keine Gesellschaft auf dieser Welt gibt, die nicht eine Idee von etwas Höherem über sich hat, obwohl jeder Mensch das weiß, wollen sie doch Gott nicht haben und mit ihm nichts zu tun haben. Und dieser Wunsch von Freiheit, ohne Gott zu leben, das hat Konsequenzen, die wir auch schon in diesem Vers gelesen haben. Schaut euch den vielleicht nochmal an. Diese Konsequenzen, die ziehen sich wie ein Lauffeuer durch den trockenen Wald, der einfach immer mehr Lebensraum auffrisst mit jedem Meter, dass es vorankommt. Schaut euch in Vers 21 nochmal an. Die Konsequenzen von dem Wunsch nach Gottlosigkeit ist Wahn. Nichtiger Wahn, schreibt Paulus. Schaut euch Vers 22 an. Paulus schreibt hier im nächsten Vers, da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Wahn ist nicht nur irgendeine Größe, irgendeine Idee, die da draußen existiert, sondern der Wahn existiert in jedem einzelnen von den Menschen, die gottlos leben wollen. Das ist der Zustand der Welt ohne Gott. Das ist der Zustand, in dem das Evangelium attraktiv dasteht, weil es wirklich eine Lösung für ein echtes Problem ist. Und darüber müssen wir heute reden. Weil Paulus in den nächsten Versen auch darüber redet. Das bringt uns zu unserer letzten Botschaft, denke ich mal, in dieser Mini-Reihe über Gottes Zorn in dieser Welt. Wir hatten in der ersten Botschaft aus Vers 18 gesehen, dass es den Zorn Gottes überhaupt gibt und dass er gegenwärtig ist. Wir hatten den letzten Sonntag gesehen, weshalb Gott zornig ist. Und wir werden nun heute von der Gestalt von Gottes Zorn hören, wie das denn genau aussieht, damit wir es erkennen können und die Gesellschaften um uns herum erkennen und warnen können. Der Kern von dem, was wir heute hören werden, es ist der. Vielleicht schläfst du durch die Hitze später ein, deswegen merkst du das hier vielleicht noch. Der Kern von dem, was wir heute sagen werden, ist das hier. Gottes Hier und Jetzt Zorn, dieser aktive Zorn, von dem wir in Vers 18 gelesen haben, der liegt darin, dass Gott den Menschen sich selbst überlässt. Er überlässt den Menschen sich selbst. Und das ist auch der Titel von der heutigen Predigt, wenn Gott den Menschen sich selbst überlässt. Lass uns mal kurz die Verse 24 bis 32 zusammen lesen. Das ist unser Text heute und wir werden gleich sehen, um was es da geht. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zu Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Und darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrenden Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit den widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdiger Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gottes Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welches so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Schwere Botschaft. Am Donnerstag hatte ich mit einen der Pastoren in der Leuchtturmgemeinde gesprochen, hat mich gefragt, was ich denn heute predige. Und dann habe ich ihm gesagt, um was es ging. Dann hat er nur gelacht und gesagt, mein Thema wird Freude und Friede sein im Herrn. Das ist nicht heute der Fall. Aber das ist eine notwendige Botschaft, die wir alle benötigen. Und wir werden gleich sehen, wieso. In diesen Versen, die wir gerade gelesen haben, die 8 Verse, zeigt Paulus uns 4 Anzeichen von einer gottlosen Gesellschaft auf. Und er zeigt uns das eben, damit wir verstehen, weshalb wir das Evangelium benötigen und weshalb das Evangelium die herrliche, wunderbare Kraft Gottes ist für diese Welt. Diese 4 Anzeichen, das ist, was passiert, wenn Gott den Menschen sich selbst überlässt. Das erste Anzeichen finden wir in Vers 24 bis 25 und das ist entehrende Sexualität. Entehrende Sexualität. Der zweite Punkt ist, oder das zweite Anzeichen, das Paulus hier zeigt, ist pervertierte Sexualität. Es bleibt nicht nur bei der Entehrung, nicht nur bei einer allgemeinen sexuellen schlechten Einstellung, sondern es wird sogar noch pervertiert darüber hinaus. Das sind die Verse 26 bis 27. Dann finden wir als nächstes Anzeichen noch eine entwürdigende, gottlose Denkweise, die daraus resultiert. Verse 28 bis 31. Und dann im letzten Vers sehen wir auch noch ein weiteres Resultat, ein weiteres Anzeichen von einer gottlosen Gesellschaft ist nämlich, dass sie Sünde gutheißen. Eine gutheißende Sünde. Also wer auch immer du bist, der du heute zuhörst, hier in den Hallen oder dann später auf YouTube oder über Audio, du darfst diese Tatsachen nicht verkennen, dass das aktiver Zorn Gottes hier in dieser Welt ist. Du darfst es nicht als fundamentalistisch abtun oder vielleicht übertrieben oder irrelevant oder vielleicht sogar rechtsradikal. Das ist, was Gottes Wort sagt und es warnt uns. Und es sagt, das ist, wie die Menschheit aussehen wird, die mich vergessen möchte. Das ist, was passiert. Und du musst es verstehen. Du musst die Tragweite von dieser Heftigkeit verstehen, damit du die Tragweite des Evangeliums verstehst. Damit du wirklich siehst, dass das Evangelium eine tatsächliche, echte, gute Botschaft ist, mit Hoffnung für hier und jetzt und diese Welt und darüber hinaus. All die folgenden Beschreibungen, die wir hier lesen, die sind ein direktes Resultat von der Ablehnung des Offensichtlichen, das wir am letzten Sonntag gehört hatten. Das heißt, Gott ist, er existiert. Das ist das Offensichtliche. Und das führt zu absurden Gedanken, das ist der nichtige Wahn, von dem wir gerade gehört haben, und letztlich zu abnormaler Anbetung oder abnormaler Religion. Das ist, was Florian uns letzte Woche gezeigt hat. Paulus schreibt hier, der Mensch hat Gott erkannt, hat ihn aber abgelehnt und wünscht sich nichts mehr, als nur allein gelassen zu werden. Hier, Gott, setzt sich auf den Stuhl da und lass mich bitte in Ruhe. Wir wollen keinen moralischen Taktgeber haben. Wir wollen nicht jemanden haben, der uns Regeln vorschreibt. Wir haben eigene Ideen, wie das Leben funktioniert, und Gott stört uns dabei. Was Paulus in 1,18 bis 32 deutlich macht, ist, dass das Ungerechtigkeit ist und dass Gott diese Ungerechtigkeit richtet. Aber nicht irgendwann einmal. Nicht nur dann auch, sondern jetzt schon hier in dieser Welt. Und wie tut er das? Und das ist auch ein Merksatz, der mit dem ersten zu tun hatte, den ihr vielleicht euch aufschreiben könnt, dass die höchste Strafe, die Gott einem Menschen hier auf dieser Seite der Ewigkeit geben kann, ist, ihn seinen eigenen verdorbenen Herzen zu überlassen. Das ist die größte Strafe, die Gott den Menschen hier geben kann, ihn einfach seinem eigenen sündhaften Herzen zu überlassen und ihn tun und walten zu lassen, wie er gerade möchte. Das ist Gottes Höchststrafe hier auf dieser Welt. Und damit muss man ganz klar und ganz deutlich sagen, nein, Gottlosigkeit ist keine Freiheit. Gottlosigkeit ist das Gegenteil, es ist zwangshaft. Jemand, der von Gott weggehen möchte und frei sein möchte, und das ist wirklich der Wunsch der gesamten Menschheit, die Gott nicht kennt. Wir wollen einfach nur frei sein, wir wollen unsere eigenen Dinge machen. Das bedeutet Gefangenschaft und Zwangsversklavung und nicht wirklich Freiheit. Das ist, was Paulus hier in diesen Versen deutlich macht. Bevor wir aber zu den vier Anzeichen kommen, müssen wir zuerst zwei Dinge verstehen. Das erste ist etwas, was er hier öfters wiederholt, und das ist nämlich, dass dieser Zustand so ist, wie er ist und immer schlimmer wird, nicht weil Gott einfach das Lenkrad losgelassen hat, als ob er nicht mehr in Kontrolle wäre, sondern genau das Gegenteil, weil Gott sie dahin gegeben hat. Schaut euch mal Vers 24, 26 und 28 an. Paulus wiederholt das dreimal. Gott hat die Menschen dahin gegeben. Er hat sie dahin gegeben. Er hat sie dahin gegeben. Seht ihr das in dem Text? Es ist Gottes aktives Wirken in dieser Welt, was dazu führt, dass diese Welt so wird, wie sie ist. Gott ist nicht passiv und lässt einfach alles los, sondern er ist aktiv und sorgt dafür, dass diese Menschen immer schlimmer werden und diese Spirale immer sich weiter dreht. Was meint er denn mit dahingegeben? Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Das Wort, das Paulus hier verwendet, ist nicht nur ein bloßes Loslassen, als würde Gott einfach nur sagen, na gut, okay, du möchtest mich nicht, dann mach halt mal deine eigene Sache. Es ist auch das, aber es ist noch viel, viel, viel mehr. Dasselbe Wort für dahingeben, das kommt im Neuen Testament öfters vor. Und es wird fast immer für ein juristisches Ausliefern verwendet. Nicht ein Loslassen, sondern ein Ausliefern. Wie zum Beispiel Markus 15, als der Hohe Rat Jesus Pilatus ausliefert, um ihn zu richten. Es ist eine Aktion mit einer festen Konsequenz. Gott lässt den Menschen nicht einfach los wie einen mit Helium gefüllten Luftballon, der dann durch die Ewigkeit schwebt und seine eigenen Sachen macht. Das wäre ja noch attraktiv, nicht wahr? Es ist vielmehr so, dass der Mensch wie ein Fallschirmspringer ist, der im Flugzeug sitzt und fest davon überzeugt ist, dass er hier rausspringen kann, ohne einen Fallschirm haben zu müssen. Und er so lang debattiert und argumentiert, bis ihn dann irgendwann mal der Fallschirmspringen-Meister ihn dann einfach springen lässt. Das Resultat? Es fühlt sich wie Freiheit erstmal an. Es passiert doch nichts. Es ist auch wunderbar, durch die Luft zu fliegen. Aber wir alle wissen, was das Endresultat ist. Es ist alles andere als Freiheit. Das ist, was mit dahingegeben gemeint ist. Es ist nicht einfach nur ein Loslassen und Gehenlassen, sondern es ist ein Loslassen mit Konsequenzen für den Wunsch, ohne Gott zu leben. Die zweite Sache, die wir verstehen müssen, ist, dass Paulus hier nicht nur von einem moralischen Zerfall einer Gesellschaft redet, obwohl das auch der Fall ist. Er redet hier vielmehr von einem Dauerzustand der Menschheit. Schaut euch mal kurz Kapitel 3 an. Kapitel 3, Vers 10 bis 12 beschreibt Paulus den Zustand der gesamten Menschheit. Jeder einzelne Mensch. Mit der Ausnahme von Jesus Christus, jeder einzelne Mensch, der jemals gelebt hat und noch leben wird, wird in diesen Zustand hineingeboren. Und Paulus beschreibt ihn hier und sagt, es ist keiner gerecht, auch nicht einer.
Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Es gibt keinen guten Menschen. Alle sind von Gott abgewichen. Das heißt, alle sind schon in diesem Zustand, nichts mit Gott zu tun haben zu wollen. Deshalb redet Paulus hier nicht nur über eine Gesellschaft, die immer schlimmer wird, sondern wirklich über einen Dauerzustand. Gott hat schon die ersten beiden Menschen, Adam und Eva, dahingegeben, in ihren eigenen Gelüsten zu handeln. Und deswegen sieht die Welt so aus, wie sie auch ist. Und doch ist es so, dass es trotzdem immer noch passiert, dass Gott auch heute noch, jetzt hier in dieser Zeit und heute an diesem Tag und die nächsten Tage darüber hinaus und solange Gott auch noch wartet mit seiner Wiederkunft, wird er Menschen immer noch weiter ihren eigenen Wünschen übergeben. Und die Frage ist, wie geht das? Nun, wenn wir 1. Mose 3, 4 und 5 lesen nach dem Sündenfall, sehen wir, dass weder Adam noch Eva so schlimm sind, wie sie hätten sein können. Das gottlose Herz kann sich wirklich alles ausdenken. Und ich weiß nicht, wie selbstreflektiert ihr seid, aber wenn ihr mal in euer eigenes Herz hineinhört und mal ehrlich seid, was da alles an Gedanken manchmal vorkommen, versteht ihr das ein bisschen? Die Verdorbenheit, die vollkommene Verdorbenheit des Menschen ist wirklich vollkommen. Jeder von euch hier hat es in sich, ein Mörder und alle möglichen schlimmen Dinge in dieser Welt zu sein. Es gibt kein Halten, außer Gottes Eingreifen in dieser Welt. Und das nennt sich allgemeine Gnade. Adam und Eva hätten schlimmer sein können, als sie wirklich waren. Die Menschen um uns herum könnten schlimmer sein, als sie wirklich sind. Aber sie sind trotzdem gottlos und haben in ihren Herzen das Allerschlimmste, was nur passieren kann. Aber derjenige, der alles zusammenhält, ist immer noch Gott. Hört mal kurz zu. Paulus redet zu den Philosophen in Athen in Apostelgeschichte 17, 25 und er sagt ihnen, dass Gott derjenige ist, der alle Geschöpfe zusammenhält. Er sagt, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Das heißt, Gott gibt selbst seinen größten Feinden, denjenigen, die überhaupt nichts mit ihm zu tun haben wollen, immer noch den Atem, den sie für das Leben überhaupt brauchen, um ihn zu verfluchen. Gott ist selbst bei den größten Ungläubigen und hält sie am Leben. Aber noch mehr, Paulus redet dann ein Vers später, und er sagt auch über alle Menschen und sagt, er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen und hat im Voraus verordnete Zeiten und Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Das ist selbst der größte Atheist, der sagt, ich möchte nichts mit Religion zu tun haben, ich kenne keinen Gott, ich bin mein eigenes Wesen. Paulus sagt, du bist nicht frei. Die Tatsache, dass du hier in dieser Zeit geboren bist, hier in Berlin lebst, ist nicht deine Wahl. Gott hat das gemacht. Gott hat deine Zeiten bestimmt, er hat den Wohnort bestimmt. Du bist niemals alleine. Gott ist immer bei dir und mit dir. Lies mal Psalm 139. Wo kannst du denn hingehen vor Gott? Im Römerbrief macht Paulus nun deutlich, dass der Mensch gottlos geboren ist. Und wird von Beginn an, befindet sich auf einer abwärts gerichteten Spirale, die nach unten hin, deren Arme nach unten hin immer enger werden. Und je enger die Arme werden, umso schneller geht diese Abwärtsspirale hin, direkt in die Hölle. Und so ist es in der Tat so, dass Gott den verlorenen Zustand, trotz des verlorenen Zustands des Menschen, in der jetzigen Zeit Menschen immer noch dahingeben kann. Immer noch sich ihren eigenen Gedanken weiterhin überlassen können, immer weiter in diese Spirale hineinzuziehen, die immer schneller nach unten geht. Indem er nämlich seine allgemeine Gnade zurückzieht. Das ist das Loslassen. Das ist das Übergeben. Den eigenen Herzen, dem sündhaften Herzen übergeben. Gott lässt einfach seine allgemeine Gnade los und überlässt den Menschen seinem eigenen sündhaften Herzen. Wie also sieht das dann aus? Kommen wir zu unseren 4 Anzeichen. An was erkennen wir denn, dass eine Gesellschaft oder Menschen oder ich und du in diese Richtung tendieren? Und was tun wir dann damit, wenn wir das erkannt haben? Das ist die Frage, die wir heute klären müssen. Wenn Gott den Menschen zu einem ungezügelten Leben in Sünde dahingibt, dann ist das erste Resultat ein Herzensproblem. Und das sehen wir in Vers 24 bis 25. Daraus kommen entehrende Sexualität. Das ist unser erster Punkt, entehrende Sexualität. Im Grunde aber ein Herzensproblem. Schaut euch den Vers 24 an und wir beginnen mit dem ersten Teil. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen. Seht ihr? Da fängt es an. Das Herz. Unsere Gedanken, unsere Gefühle, alles das, was im inneren Menschen stattfindet, dort fängt das gesamte Problem an. Alles, was im Folgenden geschieht, kommt aus dieser Quelle heraus. Nun, an dieser Stelle müssen wir aber gleich ein Missverständnis aufräumen, weil Paulus hier von den Begierden des Herzens redet. Das Wort Begierde wird im Neuen Testament zum Großteil als neutraler Begriff verwendet. Begierden sind nicht notwendigerweise gut oder schlecht. Der Kontext macht den Unterschied. Im Neuen Testament wird dieses Wort allerdings im Zusammenhang mit Essen und sexuellen Verlangen oft oder meistens im Negativen gebraucht. Aber du kannst zum Beispiel, wenn wir zum Thema Essen kommen, du kannst einen geheiligten Appetit haben, nicht wahr? Essen, Begierde nach Essen, Verlangen danach ist ja nicht schlimm. Es ist ja eigentlich auch Teil von dem, wie Gott uns gemacht hat. Ich kann aber auch ein Vielfraß werden und ein Schlemmer sein. Das macht es dann wieder, diese Begierde, schlecht. Sie überbordet, sie wird mehr als das, was sie sein sollte. Sie wird verdreht und am Ende pervertiert. Und so ist es auch mit Sexualität. Es ist richtig und gut, die Dinge zu begehren, die Gott den Menschen gegeben hat und auch geschenkt hat. So ist es zum Beispiel gut, dass Gott den Menschen so geschaffen hat, dass sie als Ehepaare, dass Ehepaare einander begehren dürfen. Und das ist was Gutes. Aber Paulus hat hierzu später noch viel zu sagen, besonders in Kapitel 7, da kommen wir noch dazu. Allerdings wird dieses Begehren im Kontext von Menschen, die mit Gott nichts mehr zu tun haben wollen und Gott sie übergibt, das wird immer negativ. Und das ist auch unser Kontext hier in Vers 24. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen. Schaut euch das an. Zu was? Zu Unreinheit. Und hier sehen wir diese Begierde, die in diesem Herzen Fuß fasste, resultiert in Sünde, Unreinheit. Welche ist das? Sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Der gottlose Mensch, den Gott dahin gibt, wird entehrende sexuelle Verlangen haben. Das ist das erste Anzeichen von einer gottlosen Gesellschaft und Menschen, die Gott übergibt. Und das ist, was Paulus hier deutlich macht. Nun, welche sexuelle Sünden meint Paulus denn hier? Wir können jetzt nicht alle auflisten, weil da gibt's eine Latte davon. Aber dazu gehört mindestens der Ehebruch oder auch die Pädophilie, Unzucht mit Tieren, viel Weiberei oder vielleicht ein neues Wort für eine alte Sünde, Polyamorphismus. Hat das schon mal gehört? Das ist ein Trendding. Das heißt einfach, ich kann viele Menschen gleichzeitig lieben. Eine Liebesbeziehung mit ganz vielen anderen Menschen gleichzeitig haben. Oder auch Pornografie. Oder Sadomasochismus. Das sind alles generelle Sünden, die die Menschheit plagen, die wir um uns herum auch immer weiter und weiter sehen. Eine Gesellschaft, die immer gottloser wird, ist eine Gesellschaft, in der diese Dinge zunehmen und immer mehr als normal auch anerkannt werden. Oder vielleicht sogar begehrenswert. Ich habe letzte Woche, ich habe ihn nicht ganz durchgelesen, aber ich habe ihn angelesen, einen Artikel in der Welt. Und die Welt ist eigentlich ein Magazin oder eine Zeitschrift, die sehr balanciert ist in vielen Sachen. Und trotzdem gibt's immer wieder auch komische Artikel. Und da ging es um eine 50-jährige Frau, die den Ehebruch als was Tolles zeigt. Die sagt, das ist eine schöne Erfahrung, die das Leben bereichert. Es wird nicht Ehebruch genannt, sondern wird als Seitensprung verharmlost, aber im Endeffekt genau das Gleiche. Das ist in letzter Woche auch einer von diesen Artikeln, die wir ständig um uns herum sehen. Und der Grund, weshalb gerade sexuelle Sünden ein Markenzeichen von einer gottlosen Gesellschaft sind, die liegen im nächsten Vers verborgen. Schaut euch mal den an, Vers 25. Sie, und hier geht es diejenigen, die diese sexuellen Verlangen haben, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Es ist fast so, als Paulus genug hat schon jetzt von diesem ganzen Schmutz und er geht in Lobpreis über. Und trotzdem sagt er, der Grund, weshalb die Menschen diese verdrehten sexuellen Verlangen haben, ist, weil der Mensch eigentlich zu etwas anderem bestimmt war, nämlich zur Anbetung Gottes. Er hat die Anbetung des Schöpfers vertauscht, das heißt, das wäre die Norm gewesen, und hat sie mit etwas Abnormalem vertauscht, die Anbetung der Schöpfung. Und da müssen wir vielleicht dazu sagen, dass, nein, Gott braucht keine Anbetung. Gott braucht keine Anbetung, weil Gott ist Gott. Er ist immer Gott. Ob ihn jetzt 100, 1000, einer oder kein Mensch anbetet, das macht mit Gottes Wesen gar nichts. Er bleibt Gott. Gott hat uns nicht nötig. Gott hat dich und mich nicht nötig. Aber du und ich, wir haben seine Anbetung nötig. Nicht er unsere, sondern wir seine. Das ist, was der Mensch, zu was er geschaffen wurde. Das ist, was wir brauchen. Und deswegen ist es so unglaublich fatal, dass der Mensch diese Anbetung vertauscht, wegnimmt und sie auf das Geschöpf legt. Wenn also der Mensch sich nun dieser eigentlich intimen Beziehung, die für ihn und Gott gedacht ist, wenn er sich dieser entzieht, wird er versuchen, diese intime Beziehung andersweitig herzustellen, nämlich durch das Geschöpf. Und daraus resultiert eben sexuelle Beziehungen, weil Gott hat Sex dafür gemacht, für eine intime, enge Beziehung. Das Problem ist nur, dass diese intime, sexuelle, enge Beziehung zwischen Menschen nie dazu gemacht war, und die intime, enge Beziehung mit Gott zu ersetzen. Und das kann sie auch nicht. Und weil sie das nicht kann, entsteht daraus ein Teufelskreis, der letztlich zu Abhängigkeiten führt und immer abartigere Versuche, diese Intimität wiederherzustellen, die eigentlich verloren gegangen ist, weil wir Gott abgelehnt haben in erster Linie. Wer also in dieser Welt sexuell vollkommen zügellos ist, versucht, eine Intimität herzustellen, die er eigentlich mit Gott haben sollte, die aber kein Mensch ihm jemals geben kann. Lass uns es vielleicht nochmal richtig verstehen. Sex ist ein Geschenk Gottes. Sex ist nicht Sünde. Im Kontext von dem, wie Gott es gegeben hat, also ein biologischer Mann und eine biologische Frau in einer Ehebeziehung, die dafür sorgt, dass der andere immer das Beste bekommt, das ist, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und das ist erfüllend, das ist aufregend, das ist herrlich und das ist Gott ehrend. Wenn du aber Gott aus dieser Gleichung rausnimmst, dann fällt wirklich alles zusammen. Weil Gott dich dann deinen eigenen Gelüsten überlässt und du eben den Menschen anbeten musst und nicht Gott. Und das wird nie gut gehen. Und so beginnt die Spirale des nichtigen Wahns, sich immer schneller nach unten zu drehen. Und das bringt uns zu unserem zweiten Anzeichen einer gottlosen Gesellschaft, Vers 26 bis 27. Schaut euch das an. Die zweite Art und Weise, das zweite Mal, als Paulus das sagt, darum hat Gott sie auch dahingegeben. Jetzt nun nicht mehr Begierden in ihren Herzen, sondern er nennt hier entehrende Leidenschaften. Und er beschreibt gleich, was er damit meint. Diese Sünden, diese allgemeinen Sünden der sexuellen Freizügigkeit, die wir gerade gelesen haben, die führen irgendwann dazu oder entwickeln sich zu pervertierten Sünden. Perversion ist, oder die Bedeutung von Perversion ist, etwas Abnormales, etwas Verkehrtes, etwas Widernatürliches, etwas, was verdreht wurde. Schau ich mal Vers 26, die Mitte von dem Vers an. Hier beginnt Paulus nun mit den Frauen und beschreibt, wie diese pervertierte Sexualität aussieht. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen. Nun, was ist hier mit Verkehr gemeint? Ihr könnt es fast erahnen. Das meint Geschlechtsverkehr. Das ist das griechische Wort Chrisin. Und somit spricht Paulus über homosexuelle Beziehungen zwischen Frauen. Er sagt, das ist der nächste Schritt, resultierend aus dieser Freizügigkeit im Herzen, den wir in den ersten beiden Versen gerade gesehen haben. Also lesbische Beziehungen, um es vielleicht noch deutlicher zu machen. Und weil hier vielleicht auch Kinder zuhören, Homosexualität bedeutet sexuelle Beziehung oder Gelüste innerhalb des gleichen Geschlechtes. Homo heißt gleich. Und das steht gegenüber der Heterosexualität. Hetero heißt anders, also anderes Geschlecht. So wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Nun schau dir jetzt Vers 26 nochmal an. Wieder steht hier das Wort vertauscht, was wir in Vers 25 auch schon gesehen haben. Und das ist natürlich mit Absicht so. Das ist wie bei Dominosteinen. Ja? Wenn einer fällt, dann fallen auch die anderen, wenn man sie gut aufgestellt hat. Der Mensch vertauscht hier nun die Anbetung Gottes mit der Anbetung des Menschen und daraus resultiert ein weiterer Tausch, nämlich das Natürliche gegenüber dem Unnatürlichen. Und das ist, was der Mensch macht. Er vertauscht das Natürliche mit dem Widernatürlichen. Und Paulus meint hier mit natürlich die Beziehung zwischen einer biologischen Frau und einem biologischen Mann. Er sagt hier, eine biologische Frau hat auf natürliche Art und Weise ein Verlangen nach einem Mann. Und das wird hier verdreht. Und deswegen wieder natürlich. Schau dir mal den nächsten Vers an, Vers 27. Das Problem betrifft natürlich nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben. Nun, wir müssen hier ein paar Beobachtungen an den Text machen, damit wir den Abschnitt wirklich richtig einordnen können und verstehen. Du hast sicherlich gesehen, dass Paulus hier oft Gegensätze verwendet, natürlich und wieder natürlich. Das ist etwas, was er hier auch schon dreimal wiederholt hat. Was meint er denn mit natürlich und wieder natürlich? Es ist interessant hier, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann sieht man, dass Paulus hier das Wort, was er für Mann und Frau verwendet, nicht das typische Wort ist, was er normalerweise im Neuen Testament für Mann und Frau verwendet. Sondern er verwendet hier zwei andere Worte, nämlich Thelis und Arsen. Und Arsen ist nicht das Gift, sondern es heißt männlich oder Männlichkeit. Und Thelis heißt weiblich. Der Grund, weshalb Paulus nun diese beiden Worte hier anders verwendet als normalerweise, liegt in einer Verbindung, die er unbedingt machen möchte und die wir sehen müssen. Das ist nämlich, weil das die Worte sind, die in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament für die Schöpfungsordnung verwendet werden. Ihr habt schon hier ein paar Mal gehört, dass es eine Übersetzung vom Alten Testament, das ja in Hebräisch geschrieben wurde, auf Griechisch gibt und die es schon sehr, sehr lange gibt. Paulus hatte Zugang dazu, die Römer hatten Zugang dazu. Und in diesem Schöpfungsbericht in 1. Mose 1 und 2 stehen diese beiden Worte verwendet, um zu zeigen, dass Mann und Frau gemeint ist. Dort steht in 1. Mose 1, 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn als Mann. Und hier übersetzt nun die Septuaginta, Arsen. Und Frau, Thelis, schuf er sie. Also Gott schuf Mann und Frau. Und diese Worte für Mann und Frau verwendet nun Paulus hier in Römer 1. Nicht die gewöhnlichen Worte für Mann und Frau, sondern eben diese, um ganz klar deutlich zu machen, was ich hier mit natürlich meine, hat etwas mit der Schöpfungsordnung Gottes zu tun. Und es macht eben deutlich, dass es einen biologischen Mann und eine biologische Frau meint, die Gott geschaffen hat in einer sexuellen Beziehung füreinander. Denn die Schöpfungsordnung geht weiter und sagt, diese beiden sollen zusammen die Erde bevölkern. Und dazu braucht es eben einen Mann und eine Frau, welche Gott physiologisch füreinander geschaffen hat. Es ist eigentlich fast unnötig, darauf hinzuweisen, dass dieser Befehl nur dann erfüllt werden kann, wenn eben eine biologische Frau und ein biologischer Mann zusammen in einer Ehebeziehung Kinder zeugen. Nur so funktioniert das. Das ist eigentlich Biologie 101. Aber der Mensch vertauscht das nun, und das ist auch, was Paulus hier am Ende von Vers 26 meint mit widernatürliches Paraphysien gegen die Natur, gegen die Schöpfung. Der Mensch verdreht nun diese Schöpfungsordnung? Wieso dieser Ausflug? Dieser Ausflug ist wichtig, damit wir verstehen, dass es nicht Paulus' Kultur war oder irgendein Sozialwissenschaftler oder seine persönlichen Überzeugungen und Gefühle oder irgendwelche gesellschaftlichen Normen, in denen er sich befunden hätte, oder irgendwelche persönlichen Überzeugungen von ihnen dazu führen, dass er sagt, dass das widernatürlich ist, sondern es ist Gottes Schöpfungsordnung. Es ist vollkommen irrelevant, was irgendein Wissenschaftler oder irgendein Mensch über dieses Thema denkt. Gott hat es so gemacht. Und deswegen ist Homosexualität wieder natürlich. Das ist das Argument, das Paulus hier bringt. Nun, an diesem Punkt musst du mir heute hier und wer auch immer das noch weiterhört, ganz genau zuhören. Wir haben vorher schon gelesen und gehört, dass die gesamte Menschheit von Geburt an verdorben ist. Jeder Mensch kommt als Sünder auf die Welt. Aber nicht bei jedem zeigt sich die Sünde auf gleiche Art und Weise. Ja, wir sind alle sehr unterschiedliche Arten von Sünde. Der eine neigt dazu, zornig zu sein. Der andere besonders selbstverliebt. Und ich schaue euch jetzt nicht an, weil ich jetzt euch speziell hier meine, sondern ich will nicht einfach nur in den leeren Raum reden. Aber ihr versteht, ja, die Sünde in uns, diese Verdorbenheit, die drückt sich bei jedem von uns wirklich anders aus. Der eine hat vielleicht einen exzessiven Drang danach, Frauen nachgehen zu wollen, um seine Lust zu befriedigen. Der andere hat diesen Drang mit Männern. Das sind alles Auswüchse und Ausdruck von unserer Verdorbenheit, mit der wir geboren werden. Das Ding ist aber, dass dieser Ausdruck, der ist uns nicht angeboren. Das ist nicht, wir sind nicht als zornige Menschen geboren. Das ist nicht jeder von uns hat dieses gleiche Problem auf die gleiche Art und Weise, sondern das, was mit unserer Geburt gekommen ist, ist unsere Verdorbenheit und das, was daraus resultiert, das ist bei jedem individuell und unterschiedlich. Manche von diesen Prädispositionen, also dem, was wir mitbringen, die entwickeln sich teilweise auch erst später oder wir lernen sie auch. Der Grund, weshalb Paulus das hier aufführt, ist nicht und nicht andere Laster, weshalb er hier speziell Homosexualität nimmt als ein Beispiel, ist eben, dass es eines der deutlichsten und erkennbarsten Anzeichen von einer dahingegebenen, gottlosen Gesellschaft ist. Aber es ist nicht das Einzige. Und dazu kommen wir gleich. Sowohl die griechische als auch die römische Hochkultur zeigten am Ende ihrer Existenz, also kurz vor ihrem Fall, eine allgemeine Zügellosigkeit, wenn es zu sexuellen Dingen kam. Und besonders auch, was Homosexualität angeht. Es wurde normalisiert und es ist zugenommen, überbordet über alles hinaus. Es gibt ein interessantes Buch, das wunderbar aufzeigt, nicht weil es um das Thema Homosexualität geht, sondern einfach, weil hier ein Mann geschrieben hat, der sich die Geschichte angeschaut hat und den Aufstieg und Niedergang von unterschiedlichen Reichen beobachtet hat. Dieses Buch heißt Wie können wir denn leben? Von Francis Schäfer. Es ist ein etwas schwierigeres Buch zu lesen, weil sehr viel über Geschichte ist und Francis Schäfer schreibt sehr, sehr, sehr komprimiert. Er hat unglaublich große Gedanken, die in sehr kurzen Sätzen zusammenkommen. Aber er zeigt darin auf, wie die großen Weltmächte untergegangen sind und welche Parallelen es zu seiner Gesellschaft gab. Er hat in den 1970ern geschrieben. Nun, die 1970er sind natürlich jetzt schon 50 Jahre her, fast ein halbes Jahrhundert. Aber seine Analyse darüber und die Parallelen, die er aufzieht, die sind, als ob er es gestern geschrieben hätte. Und er zeigt hier eben auf, dass in all diesen Reichen, die untergegangen sind, das, was Paulus hier aufzeigt, immer mehr zugenommen hat. Und somit stimmt er mit Paulus natürlich überein. Und er zeigt das, dass in der Menschengeschichte das immer der Fall war. Sünde hat immer Konsequenzen. Sünde zerstört immer. Das ist Gottes Grundregel, Sünde hat den Lohn, hat den Tod als Lohn. Und doch gibt es Sünden, deren praktische Konsequenzen dramatischer sind als vielleicht andere. Und das ist ein Problem, mit dem wir auch oft zu tun haben. Es gibt geheiligte Sünden, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen geheiligte Sünden, die unter uns grassieren und die vielleicht den einen oder anderen gar nicht stören. Nehmen wir mal die Sünde der Verleumdung zum Beispiel. Verleumdung heißt, schlecht über andere zu reden hinter ihrem Rücken. Nicht mit ihnen zu reden, sondern über sie zu reden. Wir kommen gleich dazu, das ist auch ein Anzeichen von Gottlosigkeit. Aber für uns ist das normaler. Oder vielleicht die ein oder andere Lüge oder mal zornig zu werden, das ist nicht so schlimm. Aber Homosexualität, wow. Wenn wir so jemanden finden, mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben. Unrein. Das ist verdreht. Ihr müsst das verstehen. Beides ist Sünde. Nichts davon ist sündhafter als das andere. Und dennoch hat die Sünde der Homosexualität weiterreichende Folgen als meine Verleumdung zum Beispiel. Und deswegen nennt Paulus es auch hier als ein Anzeichen einer untergehenden Gesellschaft, damit wir das auch wirklich erkennen können. Schaut euch mal Vers 27 an. Paulus redet hier über diese Zügellosigkeit als ein Entbranntsein gegeneinander. Das ist wirklich ein sehr, sehr starker Ausdruck. Und er zeigt, dass es abartige Resultate gibt, wenn das wirklich passiert und das losgelassen wird. Und das können wir auch in der homosexuellen Szene gut beobachten, besonders zwischen Männern, die nicht ungewöhnlich zwischen 100 bis 300 Partner im Jahr haben. Das sind statistische Zahlen, die ihr nachschauen könnt. Das trifft natürlich nicht auf jeden zu, aber das ist nicht ungewöhnlich. Und was daraus passiert, könnt ihr auch mal nachlesen, das wäre nicht jugendfrei hier zu nennen. Schaut mal den Rest von Vers 27 an. Und den verdienten Lohn in ihrer Verwirrung an sich selbst empfangen. Das wurde bisher über keine andere dieser Sünden gesagt. Auf eine besondere Art und Weise ist die Homosexualität eine Verirrung, die Paulus hier schreibt, die diesen Menschen zum Gericht wird, durch den Lebensstil und all das, was das mit sich bringt. Er meint damit sicherlich auch die Krankheiten, die mit verbunden sind und den Lebensstil und die Praktiken, die zu allen möglichen Verletzungen führen und allen möglichen. Aber Paulus sagt ganz besonders hier über diese Sünde, die nicht anders ist als andere Sünden, aber eine andere Konsequenz hat als ein Anzeichen von einer gottlosen Gesellschaft. Und doch hat dieses Laster, diese Sünde, den gleichen Startpunkt wie alle anderen Sünden auch, nämlich in dem Herzen, das nach seinen eigenen Begierden wandeln möchte. Was wir in den ersten Versen, Vers 24 und 25 gesehen haben. Und doch bleibt es Sünde. Nun, falls du das heute hörst und vielleicht mit gerade dieser speziellen Ausprägung von Verdorbenheit zu kämpfen hast, dann lass es dir gesagt sein, dass es hieraus wirklich einen Ausweg gibt. Es ist der gleiche Ausweg wie aus dem, der mit Verleumdung zu kämpfen hat oder mit Zorn oder mit Promiskuität, also der Frauen hinterher rennt. Es ist die gleiche Lösung. Paulus nennt hier all diese Laster, all diese Sünden im Kontext von, das ist der Grund, weshalb du das Evangelium brauchst. Und das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung durch Glauben alleine, heute, hier und jetzt. Damit auch Paulus mal über dich irgendwann mal sagen kann, und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Das bringt uns dann zu unserer dritten und letzten und vorletzten Beschreibung von diesem nichtigen Wahn, der entsteht, wenn Gott den Menschen sich selber überlässt. Und das ist ein entwürdigendes Denken oder eine entwürdigende Denkweise. Verse 28 bis 31. Schaut euch mal Vers 28 an. Und gleich wie sich Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben in unwürdige Gesinnung. Er hat sie dahingegeben in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Paulus erinnert hier seine Leser nochmal daran, die Römer nochmal daran, wo das ganze Problem herrührt. Nämlich, dass Menschen Gott nicht als Gott anerkennen wollen. Und somit verfallen sie in nichtigen Wahn, der sich in sexueller Zügellosigkeit, in Homosexualität und jetzt auch in ein abartiges Denken resultiert. Nun, er listet hier, und wir sehen das, wir lesen kurz zusammen, er listet im Folgenden 22 Sünden auf, die wir finden werden in Gesellschaften, die Gott dahingegeben hat. Lass uns die mal zusammen lesen. Als solche, die voll sind von Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, wie auch immer das hier reingekommen ist, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Das ist eine Beschreibung von einer Gesellschaft, die Gott sich selber überlassen hat. Nicht nur Homosexualität, nicht nur wirre sexuelle Dinge, die passieren, sondern diese Dinge, von denen wir hier lesen, die unser aller Leben betreffen. All diese Sünden, sagt Paulus, entwürdigen den Menschen, weil es Gottlosigkeit ist. Das heißt, der Mensch hat eine innewohnende Würde. Und diese Würde ist aber jetzt nicht über eine UN-Charta beschrieben oder über irgendwelche gesellschaftlichen Ideen, sondern alleine darüber, dass der Mensch im Ebenbild Gottes gemacht ist. Die Menschenwürde existiert in jedem Menschen, weil wir alle im Ebenbild Gottes gemacht sind. Und diese Dinge, die hier Paulus aufschreibt als Laster und Sünden, die entwürdigen den Menschen, weil sie ihm das nimmt, für was ihn Gott geschaffen hat. Und deshalb ist jede von diesen Perversionen hier, jede von diesen verdrehten Dingen, die wir gelesen haben, auch gleich ein Angriff gegen Gott selbst. Weil wir in seinem Ebenbild erschaffen sind. Das Paradoxe ist jetzt nun aber die, dass diese Gesellschaften, von denen wir hier lesen, die Gott sich selbst überlassen haben, auch im Großen und Ganzen und besonders in unserer Zeit, diese Gesellschaften sind, die besonders laut über die Würde des Menschen reden, nicht wahr? Aber anstatt für die gottgegebene Würde des Menschen zu stehen, arbeiten sie genau daran, durch liberale Politik und gottlose Ideologien genau das zu zerstören, was Gott ihnen eigentlich als Würde gegeben hat. Sie sind nicht Freunde der Menschen. Sie haben nicht dein und mein Bestes im Sinn. Sie zerstören die gottgegebene Würde in dir durch ihre verwirrten Ideen, dem Wahnsinn, von dem wir hier gerade gelesen haben. Es sind wirklich keine Gutmenschen. Beispiele und Illustrationen dafür finden wir in unserer heutigen Zeit wirklich zu Genüge. Und ich war hier in der Vorbereitung versucht, wirklich alles irgendwie vom Leder zu lassen, was mir die letzten 10 Jahre irgendwie über die Leber gekommen ist. Und ich versuche doch auch viel zu lesen, was in der aktuellen Politik und so weiter passiert. Ich nenne mal nur ein Beispiel, damit es nicht zu viel wird. Aber es ist sehr aktuell. Aktuell findet gerade eine Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz statt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Eigentlich sollte es Ende Juni schon in ein Gesetz umgewandelt sein. Und darin wird der Genderwahn, also die Vorstellung, dass es mehr Geschlechter als nur Mann und Frau gibt, konsequent weitergeführt. Und zwar darin, dass jeder einmal im Jahr für sich selber entscheiden kann, welches Geschlecht er ist. Und das dann gesetzlich umgeschrieben wird. Das ist jetzt nicht mehr, Leute, nicht mehr eine Idee, die irgendwo steht. Nicht mehr irgendwie ein wirres Pamphlet von irgendwelchen losgenassenen Wilden. Das ist, was die Bundesregierung als ein Gesetz machen möchte. Ich lese euch mal ein bisschen vor von einer Zusammenfassung, die ich von jemandem gefunden habe. Sie schreibt, Frau oder Mann wäre, wer sagt, dass er es ist. Okay, das haben wir jetzt schon so ein bisschen, nur dass jetzt das Gesetz, das nun auch seinen Stempel draufdrückt. Biologische Fakten zählen nicht mehr, medizinisch-psychologische Gutachten entfallen. Bei Kindern ist dies ab dem 14. Lebensjahr mit dem Einverständnis der Eltern zumindest noch möglich. Und der Eintrag kann jährlich geändert werden. Männer, die sich per Sprachakt, also Sprachakt, die sagen, ich bin eine Frau, zur Frau erklären, dürfen Ämter, falls es eine Frauenquote gibt, belegen als Frau. Männer dürfen dadurch auch, wenn der Veranstalter es zulässt, Frauentoiletten und Umkleidekabinen oder auch, wenn gewünscht, Frauengefängnisse besuchen. Also wenn es jemand ist, der im Gefängnis ist und der sich jetzt als Frau deklariert, darf er nun ins Frauengefängnis verlegt werden, weil er ja jetzt eine Frau ist. Es gilt darüber hinaus sogar noch ein Offenbarungsverbot, und das ist auch verrückt. Das heißt, ich darf öffentlich nicht sagen, dass Gudrun gestern noch Günther war. Darf ich nicht mehr. Ansonsten drohen mir 10.000 Euro Strafe. Und ich darf auch nicht ihn Günther nennen, sondern ich muss ihn Gudrun nennen. Ansonsten droht mir auch eine Strafe. Die einzige Ausnahme, und das ist nun das, wo der Wahnsinn wieder zuschlägt, die einzige Ausnahme ist im Kriegsfall. Nun findet ein Krieg statt mit irgendeiner Nation, die uns angreift. Ah, da darf ich als Mann jetzt aber nicht sagen, oh, jetzt lasse ich mich als Frau umbenennen, damit ich nicht in den Krieg gehen muss. Das ist im Gesetz festgehalten. Und somit geben sie zu, dass es unsinnig ist, dass es wahnsinnig ist. Weil wenn es dann wirklich um Leben und Tod geht, dann kann ich diese Spielereien nicht mehr machen. Aber in die Frauentoilette, da darf ich reingehen. Liebe Leute, das ist Wahnsinn live im Fernsehen. Ihr könnt das um euch herum verfolgen. Das Gesetz ist noch nicht durch. Es gab irgendwelche Gegenwinde. Mal schauen, wann es durchkommt. Solche Dinge passieren aber so ein bisschen unter dem Radar. Letzte Woche habe ich auch noch von einer Kita in Hannover gelesen, die in ihren Kita-Räumen sexuelle Erfahrungsräume schafft für die Kinder, wo sie sich ausprobieren dürfen. Nun, zugegeben, das ist eine krasse Ausnahme, das gibt es noch nicht en masse. Aber die Tatsache ist, es gibt es. Und es bedeutet auch, dass es hier wirklich Menschen gibt, die sich für solche Dinge interessieren. Ansonsten würde es sowas nicht geben. Und wir haben solche Fälle schon vor Jahren auch in Berlin gehört, wo die Kinder mal ausprobieren durften, alles Mögliche. Alles hier jetzt. Nun, schaut jetzt zum Abschluss den Vers 32 an. Das ist unser vierte Anzeichen von der Beschreibung eines nichtigen Wahns. Und das ist, dass diese Menschen keine Gutmenschen sind, oder diese Menschen, die sich selber Gutmenschen nennen, auch diejenigen sind, die diese Sünden gutheißen. Und das ist ein weiteres Anzeichen von Gottes aktiven Zorn auf dieser Welt. Schaut euch den Vers an. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Oh, so viele Menschen. Der Wahnsinn an diesem Wahnsinn ist, dass sie eben, wie Paulus sagt, sie haben verstanden, dass wenn es einen gerechten Gott gibt, sind sie schuldig. Und trotzdem tun sie es nicht nur selbst, sondern ermutigen noch andere dazu und heißen es gut. Und da sehen wir, wie der Stolz des Menschen den Menschen vollkommen durchseucht hat. Er ist zum Narr geworden und nicht weise. Wir finden diese Anzeichen in den gängigen Medien um uns herum. Auf Webseiten der Bundesregierung. Letztens auch wieder wunderbar gesehen, eine Ermutigung für Kinder, Pubertätsblocker zu nehmen, damit sie sich vielleicht später noch für ihr Geschlecht entscheiden können, inklusive Anleitung. Oder im örtlichen Supermarkt. Oder bei IKEA. Ich weiß nicht, habt ihr die letzte IKEA-Werbung gesehen mit den zwei Stühlen, ein Holzstuhl und ein Stuhl aus Metall, umgedreht aufeinander, und drüber ist die Werbung: Liebe doch, wen du willst. Ich möchte Stühle kaufen und nicht Ideologie. Aber es ist um uns herum, überall. Das ist nicht nur ein Tun, sondern ein Gutheißen und ein Ermutigen. Und Gott sagt, Das ist mein aktiver Zorn auf einer gottlosen Gesellschaft. Wir sehen das in öffentlichen Medienanstalten, ARD, ZDF und so weiter, auf Flyern, auf Werbungen, in politischen Ansprachen, in Amtsvorschriften, im Lehrplan, in Büchern, in der öffentlichen Bibliothek. Überall sehen wir diese Anzeichen. Und wenn das dir nicht passt, dann bist du zurückgeblieben. Wenn du da hinterfragst, dann bist du ein Hinterwäldler, ein Menschenfeind, ein Phob. Hänge irgendwas davor, Homophob, irgendwas. Was im Endeffekt alles nur Kampfworte sind, weil selbst die Definition davon irre sind. Oder am besten, und das ist immer das neueste Kampfwort, gleich ein Nazi. Also wenn man keine Argumente mehr hat, wird man persönlich und macht dann so eine allgemeine, unsinnige Aussage, du bist rechtsradikal oder ein Nazi, weil meine Meinung dir nicht passt. So sind wir gesunken, ja, zum Argumentieren. Es gibt keine Argumente mehr. Nun, aber denk ja nicht, dass du irgendwie besser bist. Nur weil du jetzt kein Politiker bist oder Mediengestalter. Wir können uns fragen, wann sind wir das letzte Mal wirklich mit dem Evangelium für die Gerechtigkeit Gottes in dieser Welt eingetreten? Und haben uns nicht nur aufgeregt, sondern sind wirklich dafür eingetreten und haben vor den Menschen gesagt, so nicht. Das ist, was Gott gesagt hat. Ihr müsst errettet werden. Wann haben wir das letzte Mal das gemacht? Unter uns Christen, ich weiß nicht, wie das hier in dieser Gemeinde genau aussieht, aber ich weiß, dass es unter uns Christen viele Menschen gibt, die andere beim Sündigen zuschauen. Zum Beispiel Pornografie. Das ist genau das, was hier Paulus sagt. Es ist ein Zuschauen und Gutheißen. Oder einfach vielleicht das die christlichste Form von dem Ganzen, und das ist Gleichgültigkeit. Apathie. Einfach nur seinem eigenen Leben nachzugehen und darauf zu achten, dass es mir und meiner Familie gut geht. Und darüber hinaus werde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Ich möchte ja nicht verfolgt werden. Ich möchte ja nicht, dass jemand mir etwas Böses tut. Und somit heiße ich im Endeffekt aber auch alles das, was um mich herum geschieht, als nicht so wichtig an. Und ermutige alle anderen, gerade so weiterzumachen. Wir sind zum Ende gekommen und wir müssen sagen, dass wenn Menschen sich immer weiter von Gott entledigen, weil sie ihn vielleicht in ihren Herzen gewogen haben und ihn für zu leicht befunden haben, dass das immer in größeres Chaos resultiert. Und wir sehen das um uns herum. Die Beispiele, die ich gerade genannt habe, sind Beispiele dafür. Dieses Chaos, was um sie herum geschieht, versuchen sie durch ihre eigene Kraft zu stemmen. Und das führt immer zu einer Diktatur. Es ist egal, ob rechts oder links. Weil der Mensch versucht, die Freiheit, die Gott ihm durch das Evangelium geschenkt hat, und der Mensch hat nun Gott entkernt aus dieser Freiheit. Die Freiheit klappt über diesen Menschen zusammen. Er versucht, ihn mit eigener Kraft zu stemmen. Und was hat er? Ein verdorbenes Herz. Und das kommt immer dazu, dass es Diktaturen gibt, genau das Gegenteil von Freiheit. Wir stellen uns Gott als Geizhals des Glücks vor, der uns alles vorenthält, was uns glücklich machen würde. Wir denken, dass wir glücklich, wild und frei sein werden, wenn wir vor ihm weglaufen. Aber so funktioniert es nicht. Anstelle von Glück finden wir Elend. Anstelle von Freiheit finden wir erdrückende Knechtschaft der Sünde. Und ich meine, dass der Großteil von den Menschen, die hier sitzen, das alles schon miterlebt haben und deswegen zu Jesus gefunden haben. Weil sie erdrückt wurden von dieser Sündhaftigkeit. Und damit öffnen wir den Deckel der Hölle, aus dem alles so frei herausquillt, was da gerade dort zu finden ist. Das ist keine Warnung, und das müsst ihr verstehen. Das ist keine Warnung darüber, dass, wenn wir so weitermachen, unsere Kultur gerichtet wird. Nein. Es ist eine Erinnerung daran, dass das genau jetzt gerade passiert. Gottes Gericht ist jetzt. Hier auf dieser gottlosen Welt. Und du und ich, wir müssen uns fragen, was unsere Rolle hier ist. Schauen wir nur zu? Beschweren wir uns gegeneinander, wenn wir in unseren eigenen Kreisen sind, über all den Wahnsinn, der um uns herum passiert? Oder was machen wir eigentlich dagegen? Wie sind wir denn Salz und Licht in dieser Welt? Indem wir den Mund halten? Die Welt um uns geht kaputt. Das Gericht findet jetzt schon statt. Die Seuche ist durch unsere Fenster schon hineingekrochen und ist mitten unter uns. In seinem Buch, was ich schon vorher gesagt habe, Wie können wir denn leben, zitiert Francis Schäfer einen britischen Historiker mit den folgenden Worten. Und es geht um Edward Gibbon, der in den 18. Jahrhundert geschrieben hat. Er erwähnte in seinem Buch Verfall und Untergang des römischen Imperiums diese 5 Kennzeichen, die Rom am Ende aufwies. Hört mal kurz zu. Er ist ein Historiker, nicht gläubiger Historiker, der zurückschaut in die Menschengeschichte und sieht diese 5 Kennzeichen von dem Untergang einer Gesellschaft. Und er sagt, das erste Kennzeichen ist eine gesteigerte Vorliebe für Unterhaltung und Luxus. Im 18. Jahrhundert. Zweitens, eine wachsende Kluft zwischen sehr reich und sehr arm. Drittens, eine Versessenheit auf Sex. Viertens, eine groteske, seltsame Kunst, die sich als originell ausgibt und eine Begeisterung für diese angebliche Kreativität immer weiter wird. Und fünftens, ein zunehmendes Verlangen, auf Kosten des Staates zu leben. Im 18. Jahrhundert. Als ein Rückblick auf untergehende Gesellschaften. Ist das irgendwie relevant? Oh ja, er könnte es auch gestern geschrieben haben, dieser Gibbons. Das hat ja nicht Schäfer geschrieben, sondern dieser Historiker. Und Schäfer schreibt dann dazu einfach einen kurzen Satz und sagt, nun sind wir wieder in Rom. Und das stimmt. Wir sind wieder in Rom. Wir leben in dieser Gesellschaft. Nur wie lebst du und ich in dieser Gesellschaft? Das ist unsere große Herausforderung und Frage. Du und ich, wir sind Licht und Salz dieser Welt. Wir haben den Auftrag, Botschafter Gottes in dieser Welt zu sein. Mit einer Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind nicht die Meckerer und Kritiker. Wir sind nicht diejenigen, die in den Hallen zu Hause, irgendwo im eingeschlossenen Zimmer miteinander sich aufregen über all das, was um uns herum passiert und uns gegenseitig die Schulter klopfen, dass wir das erkannt haben. Sondern wir sind diejenigen, die das erkennen und dann hinausgehen und den Menschen eine Botschaft geben und sagen, ihr müsst errettet werden. Und je mehr wir das um uns herum sehen, und du musst schon wirklich mit Blindheit geschlagen sein, wenn du das nicht erkennen kannst um dich herum. Nun, voll abschließend, eine gute Botschaft für diese schlechte Botschaft, die hat uns Paulus schon gegeben. Vers 16 und 17, lest sie mit mir zusammen. Paulus schreibt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Die Errettung liegt auf der Hand. Sie ist hier, sie ist da, sie ist greifbar nah. Du musst sie nur nehmen. Wenn du noch nicht im Glauben bist, musst du sie einfach nur annehmen, damit diese Spirale aufgehalten wird in deinem Leben. Und wenn das viele Leute tun, wird diese Spirale gesellschaftlich aufgehoben. Er wird dich aus deinen Sünden erretten. Das ist eine feste Zusage. Es ist ein Versprechen Gottes. Er wird dich erretten, wenn du ihn anrufst. Also komm zu Christus. Flieh zu ihm hin. Weg von diesem unwiderstehlichen Sog der Sünde. Lass dich nicht mehr belügen von ihr. Und hör nicht auf ihre Versprechen und die Versprechen einer gottlosen Gesellschaft, sondern hör auf die Versprechen Gottes alleine. Denn siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Amen. Lass uns beten. Großer Gott, Vater im Himmel, wir sind dir dankbar für auch schwere Botschaften, schwere Nachrichten, Herr. Sie malen den Hintergrund so dunkel und so schwarz um uns herum, dass das helle Licht des Evangeliums einfach noch deutlicher und noch herrlicher scheint. Wir sind dir so dankbar, Herr, dass du uns gerettet hast, Herr, aus diesem Sog. Aber hilf uns, Herr, dass wir hier nicht nur stehen und sitzen und um uns das herum alles zusammenfallen sehen wie Sandburgen, sondern dass wir wirklich auch unterwegs sind und die Menschen warnen mit einer klaren Botschaft: Lass dich erretten von einem großen Erretter, der das alles schon vorhergesagt hat und der für dich am Kreuz gestorben ist. Hilf uns, dass diese Botschaft unser Leben ausmacht, dass wir es in unseren Familien ausleben, dass wir es in unseren Beziehungen, in unseren Arbeitsbeziehungen, in unseren Familienbeziehungen ausleben, dass das auch die Botschaft ist, die wir mit unseren Nachbarn besprechen. Egal wie gut und moralisch sie sein mögen, hilf uns, Herr, ihnen das zu erklären, dass sie alle in Gefahr sind, aber Gott einen Ausweg geschaffen hat. Und du seist gelobt, Herr, für diesen Ausweg. Wir loben und wir preisen dich, Herr, dass du wirklich anders bist. Und wir loben, wir preisen dich, dass du diese Menschheit und diese Erde nicht einfach nur losgelassen hast und wie in einem wilden Strudel sich alleine gelassen hast, sondern dass du eingreifst, immer noch, in jeden Tag und Menschen zu dir rufst. Hilf, Herr, dass wir das nicht aus den Augen verlieren und dass wir wirklich verstehen, dass das die Kraft Gottes ist, hier in dieser Welt, und dass das unser Auftrag bleibt. Amen.